Ich würde auch direkt loslegen und als erstes Sie fragen wollen, Sie leiten ja das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Moskau. Und in welchem Auftrag sind Sie da, beziehungsweise was macht Ihre Arbeit dort aus?
Unsere Arbeit in Russland ist natürlich insbesondere verbunden mit deutschen und deutsch-russischen Beziehungen. Das ist nicht ganz unsere Arbeit, aber es spielt eine wichtige Rolle für uns, zum Beispiel Netzwerke herzustellen, verknüpften für Aktivistinnen, insbesondere aus der Zivilgesellschaft, zu verknüpfen aus Russland und aus Deutschland, weil wir, und das ist einer der wichtigsten Punkte der Auslandsarbeit der Stiftung, weil wir der Ansicht sind, dass es sehr viele große Probleme auf der Welt gibt, die nicht national, sondern die nur global gelöst werden können. Die Stiftung konzentriert sich dabei in Russland auf die Zusammenarbeit mit russischen, im Normalfall nicht Regierungsorganisationen, also gesellschaftlichen Bewegungen, Initiativen, auch nicht Regierungsorganisationen. Und wir finden es ganz besonders bedeutsam, dass die, die in bestimmten Bereichen, wie beispielsweise in der Ökologie, Klimaschutz etc., arbeiten, dass die Kontakt haben zu ihren Kolleginnen und Kollegen, beispielsweise in Deutschland, überhaupt in Europa. Und wir tragen, soweit das in unseren Möglichkeiten liegt, wir tragen dazu bei, diese Kontakte herzustellen und diesen internationalen Dialog zu ermöglichen.
Ja, das klingt gut und das klingt auch danach, als wäre das Agentengesetz eins der Gesetze, mit denen Sie sich wahrscheinlich näher beschäftigen mussten. Vielleicht bevor ich zu den anderen Fragen komme, können Sie einmal noch mal erklären, was genau das Agentengesetz überhaupt ist?
Also das Agentengesetz ist ein Gesetz, es gab zwei verschiedene Varianten, insofern muss ich jetzt sogar fast zögern. Also das Agentengesetz ist ein Gesetz, das alle Nichtregierungsorganisationen, die als juristische Personen entsprechend natürlich registriert sind, verpflichtet, sich als ausländischer Agent, so ist die Bezeichnung, registrieren zu lassen, wenn sie zum einen ausländische Finanzierung erhalten und wenn sie zum zweiten sich politisch betätigen. Jetzt muss man das ein bisschen weiter erklären, insofern als nämlich die ausländische Finanzierung auch sozusagen ein einziger Rubel sein kann. Da gibt es jetzt keine Mindestgrenzen etc. Man kann Organisationen, wenn man ihnen Böses möchte, natürlich auch allein dadurch schaden, dass man dann aus anonymer Quelle aus dem Ausland ihnen, sagen wir 100 Rubel, also vielleicht 1,50 € zukommen lässt und damit ist schon dieser Tatbestand der ausländischen Finanzierung gegeben. Der zweite Punkt, politische Tätigkeit, die ist in der ersten Gesetzvariante nicht besonders deutlich definiert worden. Es gab dann immer wieder Bemühungen, auch aus dem Reihen der Zivilgesellschaft, doch da eine konkretere Formulierung zu erzielen. Und als die dann in einer Bearbeitung gekommen ist, hat sie im Grunde genommen alles nur noch verschlimmert. Denn, wenn ich es etwas salopp sage, können Sie alles mittlerweile als politische Tätigkeit ansehen. Um ein Beispiel zu geben, wenn Sie in irgendeiner Form versuchen, Einfluss zu nehmen, beispielsweise auf Mandatsträger oder auf Behörden innerhalb des Landes, ist das eine politische Tätigkeit. Das heißt, wenn eine Organisation, die sich für Behinderte einsetzt, einen Brief an den Bürgermeister schreibt mit der Bitte, doch eine Rollstuhlfahrerrampe an der Bürgermeisterei anzubringen, ist das politische Tätigkeit. Für soziologische Institute beispielsweise ist es sofort politische Tätigkeit, wenn Sie Meinungsumfragen erstellen oder wenn Sie diese veröffentlichen oder wenn Sie diese diskutieren. Sogar Diskussionsveranstaltungen können, je nachdem, wie man das dann betrachtet, als derjenige, der es zu beurteilen hat, politische Tätigkeit sein.
Und es ist so, dass beide dieser Kriterien erfüllt sein müssen, um als ausländischer Agent zu gelten, oder reicht eine der beiden?
Ja, es müssen beide Kriterien erfüllt sein. Am Anfang war es so, in der Anfangszeit des Gesetzes, dass die Organisationen sich quasi selbst listen sollten, also in die Liste der ausländischen Agenten. Das ist ja ein sehr stigmatisierender Begriff hier in Russland, auch gerade vor dem Hintergrund der sowjetischen Geschichte, also sich in diese Liste eintragen mussten. Das ist später geändert worden, weil die meisten Organisationen das einfach ignoriert haben und nicht getan haben. Und jetzt wird sozusagen eine Organisation zwangsweise vom Justizministerium selbst in diese Liste eingetragen, ohne dass sie selbst diesen Schritt tun muss. Insgesamt war das, wenn Sie jetzt auf unsere Arbeit gucken, auf die Arbeit der Stiftung, war das ein schwerer Schlag für unsere Partnerorganisationen. Von den traditionellen Organisationen, mit denen die Heinrich-Böll-Stiftung in Moskau zusammenarbeitet, ist eigentlich eine jede zum Agenten erklärt worden.
Sie haben schon kurz erwähnt, also der Begriff ausländischer Agent, mich hat das eher an eine Rhetorik erinnert aus Zeiten des Kalten Krieges, was ja eine eindeutige Diffamierung von den betroffenen NGOs bedeutet. Wieso ist dieses Label immer noch so mächtig? Gehen wir da in so eine Richtung zurück? Oder was hat das mit Sowjetischen, mit der Sowjetunion zu tun?
Es ist natürlich naiv zu. Es wäre, ich muss vorsichtig sagen, sagen wir so. Die Sowjetunion spielt natürlich und das sowjetische Erbe in vieler Hinsicht, und das jetzt nicht nur ideologisch, sondern auch in Hinsicht der Denkstrukturen, in Hinsicht dessen, wie man das Verhältnis zwischen Bürger und Staat sieht, und das geht dann sogar auch noch über die Sowjetzeit hinaus, ins Zarenreich natürlich. Aber die sowjetische Epoche mit den 70 Jahren spielt natürlich auch heute noch eine große Rolle. Ich bin selbst Westdeutscher und habe vielleicht manchmal etwas sehr naiv auch in den 90er Jahren gedacht, dieses Erbe wird man relativ schnell quasi hinter sich bringen können und dann haben wir noch nicht gerade ein neues Russland, aber ein Russland, das sich ganz anders gestaltet. Das habe ich auch in einem Prozess erst lernen müssen, dass beispielsweise sehr vieles des sowjetischen Denkens oder bestimmter sowjetischer antrainierter Reflexe über Generationen weitergegeben werden. Und dabei spielt eine große Rolle der Bildungsapparat, der ja in Russland nach dem Ende der Sowjetunion nur bedingt überhaupt reformiert worden ist. Es spielt aber auch eine sehr große und nicht zu unterschätzende Rolle einfach der Familienkreis. Das heißt, das, was man von den Eltern oder Großeltern mitbekommt. Und natürlich ist ein solch markierter Begriff weiterhin für viele zumindest gefühlt ein Begriff, der stigmatisiert. Spielt aber auch eine große Rolle, dass über die Stigmatisierung hinaus natürlich ein extrem abschreckender Effekt einsetzt, insofern nämlich, als viele Organisationen, die als ausländischer Agent gelistet wurden, im Grunde genommen nur noch bedingt bis gar nicht mehr die Möglichkeit haben, in ihrer Arbeit mit staatlichen Stellen oder Vertretern staatlicher Behörden zusammenzuarbeiten. Für manche zivilgesellschaftliche Organisationen mag das keine so große Rolle spielen. Aber wenn Sie Organisationen haben, die beispielsweise für eine Humanisierung des Strafvollzugs eintreten, so sind sie natürlich auf den Kontakt mit dem Justizministerium, mit den Gefängnisverwaltungen etc. angewiesen. Und wenn durch die Listung als ausländischer Agent sie damit sozusagen stigmatisiert werden und damit klargestellt wird, mit einer solchen Organisation sollte der Staat oder sollten Bedienstete des Staates nach Möglichkeit nicht zusammenarbeiten, dann ist das ja letztlich sogar das Ende dieser Organisation. Ein weiteres Beispiel, einer unserer großen Partner, unser Hauptpartner eigentlich hier in Russland, ist die Geschichts- und Menschenrechtsorganisation Memorial. Memorial veranstaltet einen, wie ich finde, grandiosen Schülergeschichtswettbewerb, in dem Schüler jedes Jahr Arbeiten ihrer persönlichen Geschichtsforschung zur Familie, zu ihrem Ort, zu der Fabrik im Ort etc. einreichen. Und das geht häufig natürlich nur mit Unterstützung, auch mit der Anleitung beispielsweise der Geschichtslehrer oder eben anderer Lehrer aus den Schulen. Jeder dieser Lehrer muss sich jetzt natürlich im Grunde genommen Gedanken machen, will er noch weiter diesen Wettbewerb einer Organisation, die mittlerweile auch zum ausländischen Agenten erklärt worden ist, will er diesem Wettbewerb weiter dienen und weiterhelfen. Und das bedeutet natürlich letztendlich eingeschränkte Möglichkeiten der Zusammenarbeit, beispielsweise eben mit Lehrern oder mit Schulen für Memorial.
Würde das denn tatsächlich Einschränkungen für die Lehrer bedeuten, die sich dazu entschließen? Oder geht es dabei um die ganze Schule?
Da geht es erstmal um die Lehrer, auch um die Schule. Das Interessante ist ja aus meiner Beobachtung, dass jetzt nicht unbedingt sofort darauf Sanktionen folgen müssen. Viel bedeutender ist der Abschreckungseffekt dadurch, dass viele denken könnten, ich habe vielleicht danach Schwierigkeiten, also lasse ich lieber die Finger davon. Wir haben viele Beispiele, wie heißt jetzt in diesem Fall Memorial, hat viele Beispiele dafür, dass Lehrer trotzdem an diesem Wettbewerb teilnehmen, als sozusagen Kurator, als begleitender Lehrer für Arbeiten ihrer Schüler und daran auch festhalten und auch festgehalten haben, nachdem die Organisation zum ausländischen Agenten erklärt worden ist, und es hat keinerlei Konsequenzen für sie. Aber der abschreckende Effekt ist nicht zu unterschätzen, dass sicherlich ein gewisser Teil der Lehrerschaft sagen wird, na, da werde ich lieber mal vorauseilend mich in Sicherheit bringen und nicht mehr diesen Wettbewerb unterstützen.
Sie haben jetzt den Fokus auf dieses abschreckende Label gelegt, dieses Label des ausländischen Agenten. Ich habe auch von Organisationen gehört, dass ein Problem ist, dass es mehr bürokratischen Aufwand bedeutet, wenn man seine Arbeit vor Regierungsparteien in den kleinsten Schritten nachweisen muss und das wiederum auch Kosten mit sich bringt. auch, dass man, wenn man sich nicht als ausländischer Agent kennzeichnet und politisch irgendwie Tätigkeiten tut, dass man dann Geldstrafen zahlen muss und dass das zwei Punkte wären, die sehr schwerwiegend sind bei diesem Agentengesetz. Was wiegt jetzt am schwersten? Ist es tatsächlich dieses Label, was so mächtig ist, oder sind das auch Kostenfaktoren?
Es ist mehreres. Es ist das Label, das abschreckt und eventuell die Arbeitsmöglichkeiten einschränkt. Es kommt aber auch hinzu, dass sie mit einer erheblich erweiterten Rechenschaftspflicht gegenüber den Behörden belegt sind. Das bedeutet, dass eine unglaubliche Bürokratie, ist auch so in Russland kein Spaß, aber eine unglaubliche Bürokratie für die Organisationen entsteht. Man könnte unterstellen, dass das auch der Hintersinn oder einer der Hintersinne des Gesetzes war, nämlich die Organisation durch diese Bürokratisierung vielleicht schon fast lahmzulegen, allein dadurch, dass sie den Rechenschaftspflichten, die verschärft sind, nachgehen müssen. Es hat sich allerdings erwiesen, dass viele Organisationen, nicht Regierungsorganisationen, die unter das Gesetz fallen, es letztlich gelungen ist, sich mit diesen neuen Bedingungen der Arbeit einigermaßen abzufinden und sich anzupassen. Das heißt, das ist jetzt nicht das Haupthindernis, das Organisationen dazu bringt, sich aufzulösen, die vermehrte Bürokratie. Es ist natürlich aber auf alle Fälle hinderlich. Und kleine Organisationen, wenn sie Organisationen haben, vielleicht mit ein paar Mitgliedern, die haben natürlich tatsächlich Schwierigkeiten, das dann alles zu erfüllen. Wenn die Nichtregierungsorganisation etwas größer ist, schon einen kleinen Apparat hat, dann kann man das besser hinbekommen und kann damit leben, aber es ist schon mal eine Erschwernis. Hinzu kommt natürlich, und das ist etwas, was für manche Organisationen quasi tödlich sein kann, hinzu kommt natürlich, dass unter bestimmten Umständen Strafen ausgesprochen werden. Beispielsweise für die die Nicht-Selbstlistung in der Liste der ausländischen Agenten. Beispielsweise dafür, dass nicht entsprechend den Vorgaben Veröffentlichungen der Organisationen, Veröffentlichungen auch im Internet, auf den Webseiten etc. mit der Markierung ausländischer Agent versehen werden. Und diese Strafen liegen häufig in Höhen, die, wenn sie dann auch zwei- oder dreifach gar ausgesprochen werden können, einer Nichtregierungsorganisation, die ja zuallermeist sehr wenig Geld haben hier in Russland, den gar ausmachen kann. Die Strafen sind also durchaus ein Mittel, den Organisationen den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Und die klassischen Strafen liegen meistens im Bereich von 200.000, 300.000 Rubel. Das sind, wenn Sie das umrechnen, vielleicht 4.000 bis 5.000 Euro. Das ist viel Geld für eine Nichtregierungsorganisation, insbesondere wenn sie für ihre Arbeit projektgebundene Mittel erhält. Das heißt, sie hat im Grunde genommen gar keine Geldquellen, aus denen sie Strafen an den Staat bezahlen kann. Und es gibt sicherlich Organisationen, die deswegen auch ihre Tätigkeit aufgeben mussten.
Sie haben schon erwähnt und Sie schreiben auch auf Ihrer Website, dass das Büro in Moskau eng mit Nichtregierungsorganisationen zusammenarbeitet, darunter Memorial oder Eco Defense. Und zusammen mit diesen Organisationen setzen sie sich dafür ein, dass die Zivilgesellschaft auch in internationale Dialogprozesse mit einbezogen wird. Und wenn es, um auch an friedlichen Lösungsansätzen mitarbeiten zu können, wenn es zu internationalen Konflikten kommt, wie ist eine solche Arbeit unter dem Agentengesetz überhaupt möglich, die ja jetzt international ausgerichtet ist und eng mit NGOs zusammenarbeitet?
Naja, eine solche Zusammenarbeit ist natürlich grundsätzlich möglich. Die russische Regierung stellt sich auch auf den Standpunkt, das Agentengesetz ist im Grunde genommen, das sind jetzt meine Worte, ein Klacks. Wenn man dann gelistet ist, kann man weiterhin so arbeiten wie zuvor. Das ist natürlich nicht der Fall. Ich habe das auch schon versucht zu erklären. Aber man kann im Grunde genommen, wenn die Organisation trotz allem überlebensfähig bleibt, kann man weiterarbeiten. Und dann ist nun wiederum das Agentenlabel nicht besonders hinderlich, wenn es jetzt darum geht, dass wir beispielsweise als Stiftung eine bestimmte Netzwerkbildung in Themenbereichen, sagen wir Ökologie, Klimaschutz, fördern, dann können wir das natürlich tun. Und dann steht uns das Agentengesetz per se nicht besonders im Wege. Es ist übrigens für die hiesigen Organisationen, das ist meine Erfahrung auch gerade der letzten Jahre, fast noch viel wertvoller als früher geworden, diese ausländischen Kontakte zu haben. Und zwar Kontakte eigentlich sogar erstmal in dem Sinne in ausländische Diskurse, in europäische, würde ich insbesondere sagen, Diskurse eingebunden zu werden. Weil schon bei vielen Organisationen, die nun auch sehr kämpfen müssen, um zu überleben. Bei vielen Organisationen die Luft fehlt, die Zeit fehlt, sich in diese internationalen Diskurse reinzudenken, sich hineinzulesen, obwohl das Internet da ja durchaus Möglichkeiten böte. Und umso wichtiger ist es für diese Organisation oder für ihre Vertreterinnen, die Möglichkeit zu schaffen, im persönlichen Austausch beispielsweise mit deutschen oder anderen europäischen Organisationen zu erfahren, welche Probleme herrschen in anderen Ländern? Wo gibt es die Schnittmengen? Welche Lösungsansätze gibt es da? Was kann man sich abgucken und was kann man dem anderen abgeben an Vorschlägen, wie bestimmte Probleme anzugehen sind? Also dieser Austausch ist extrem wichtig und der ist natürlich im Grunde genommen weiterhin möglich. Vielleicht mit der kleinen Einschränkung, dass mittlerweile für, und das betrifft nicht nur unsere Stiftung, für Organisationen, beispielsweise aus Deutschland, die in Russland tätig sind, es zu einem größeren Problem geworden ist, für deutsche oder europäische Teilnehmer, die nach Russland kommen sollen, die entsprechenden russischen Visa zu bekommen.
Das klingt jetzt so, als hätten sich, also natürlich haben Sie auch schon darauf hingewiesen, dass es für viele NGOs sehr schwierig war und auch einige das Feld räumen mussten. Aber das klingt so, als hätte sich die NGO-Landschaft schon irgendwie mit diesem Gesetz arrangiert und würde trotzdem weiter politische Arbeit machen. Meine Frage wäre gewesen, wie wirkt sich dieses Gesetz, das Agentengesetz, auf die russische Gesellschaft aus? Ist es so, dass man sich arrangiert hat und trotzdem weiterarbeiten kann? Oder doch ist es doch ein großer Brocken, der schwer überwindbar ist?
Also die russische Zivilgesellschaft ist ausgesprochen erfindungsreich. Auch das ist natürlich ein Erbe, auch ein historisches Erfahrungserbe. Man muss da sehr flexibel sein und man hat sich, das ist natürlich erstmal auf einem traurigen Niveau, aber man hat sich natürlich einigermaßen anzupassen verstanden. Nicht alle Organisationen, manche haben sich aufgelöst, andere haben sich einfach nur noch zur Hülle, existieren noch als Hülle, aber werden eigentlich gar nicht mehr mit Leben erfüllt. Aber viele andere Organisationen arbeiten in dem wesentlich engeren Rahmen weiter, auch häufig recht erfolgreich weiter, weil sie eben sehr findig sind, darin sich auch vielleicht neue Freiräume zu eröffnen, wo die, in denen sie vorher gearbeitet haben, auf einmal enger geworden sind. Und es ist nicht so, dass wir eine Repression von Seiten des Staates haben, die sozusagen alle Luft abschnürt. Ganz im Gegenteil, es werden immer wieder, auch zu meiner großen positiven Verwunderung, es werden immer wieder ganz neue Themenfelder aufgemacht. Es existieren neue Organisationsformen, die Menschen sind sehr einfallsreich, was die Kommunikation untereinander betrifft. Insofern ist die Zivilgesellschaft weiterhin recht lebendig. Wenn ich mir die Gesellschaft insgesamt in Russland anschaue, verkünde ich sogar gerne eine durchaus zurückhaltend positive oder zurückhaltend optimistische Sicht, nämlich die, dass die Gesellschaft in Russland sich erheblich verändert, erheblich mehr zumindest als, wie ich es mir vorstellen kann, das aus der Ferne, also beispielsweise aus Deutschland, sichtbar ist. Wenn wir uns die ganz jungen Menschen angucken, da haben wir eine ganz große Bereitschaft, bei denen, die vielleicht 18, 20, 22 sind, sich gesellschaftlich zu engagieren. Die machen das in ganz verschiedenen Formen. Natürlich sind auch das, letztendlich ist das eine Minderheit innerhalb der Gruppe der Jugendlichen, aber eine sehr starke und aktive Minderheit. Und eine Organisation wie Memorial als Beispiel nur hat noch nie so viele Freiwillige gehabt und so viele Anfragen, wer sie freiwillig unterstützen kann oder als Praktikant unterstützen kann, als das je zuvor der Fall gewesen ist. Also sie haben auch in Russland im Grunde genommen widersprüchliche Bewegungen, die zeitgleich stattfinden. Auf der einen Seite eine Einengung der Möglichkeiten, sich zivilgesellschaftlich zu betätigen, auf der anderen Seite eine steigende Aktivität und eine große Fantasie, ein großer Einfallsreichtum, in welchen Feldern man trotz allem noch aktiv sein kann und auf welche Weise.
Das ist ein positives Schlusswort. Das wären auch alle meine Fragen gewesen. Das ist ein schöner Ausblick, den Sie mir da gezeichnet haben oder uns gezeichnet haben. Habe ich noch irgendetwas nicht gefragt, was aber noch wichtig wäre, zu dem Thema hinzuzufügen?
Na, vielleicht ist es jetzt eher für den Hintergrund nochmal. Das Agentengesetz ist natürlich nur eine von vielen Möglichkeiten, denjenigen, die in der Gesellschaft zu aktiv, im Sinne auch zu illoyal aktiv tätig sind, aus Sicht der Machthaber, auf die Füße zu treten. Insofern würde ich es nicht zu sehr ins Zentrum rücken, zumal, da haben wir ja schon drüber gesprochen, zumal sich viele damit einigermaßen zu arrangieren verstanden haben. Es gibt natürlich ganz andere Probleme, die wir jetzt in unserem Umfeld nicht so haben. haben, aber die sehr gerade auch politisch aktive Bürger hier in Russland haben, das ist natürlich die Möglichkeit, beispielsweise mit dem Extremismusparagraphen oder mit dem neu geschaffenen Paragraphen der Verunglimpfung russischer Machtinstitutionen etc. zu arbeiten. Das ist etwas, was viele bedroht, die jetzt auch gar nicht direkt mit uns zusammenarbeiten, aber die wir so sehen in der Gesellschaft, Videoblogger, Leute, die im Internet sehr umtriebig sind, die können natürlich auch betroffen sein durch Übergriffe des Staates, weil sie mal das Falsche in ihrem Blog geschrieben haben beispielsweise. Den meisten passiert das nicht. Das Grundprinzip ist nur, dass es relativ unvorhersehbar scheinbar willkürlich dann hier und da und dort passiert, und das reicht als Abschreckungseffekt auch häufig noch für viele. Aber ich glaube, der Abschreckungseffekt wird etwas weniger, beziehungsweise die jungen Menschen, ich will das jetzt nicht zu plakativ sagen, wie das hier immer gerne geschildert wird. Jetzt hätten wir eben gesagt, das ist jetzt quasi langsam die erste Generation, die, ich habe das ja schon mal genannt, ohne Angst gehen lebt. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass viele sich doch sehr viel trauen, obwohl beständig die Gefahr besteht, und da ist das in irgendeiner Form dafür Schwierigkeiten zu bekommen. Und das Agentengesetz spielt dann nur bedingt eine Rolle, und es spielt insbesondere, das muss man natürlich auch sehen, nur eine Rolle für die Nichtregierungsorganisationen, die als solche registriert und als solche juristische Personen arbeiten, registriert sind und arbeiten. Es gibt ja aber in der Zivilgesellschaft ganz andere Formen der Selbstorganisationen, Initiativgruppen, lose Interessenverbände etc. Und in solche anderen Organisationsformen gehen natürlich viele, gerade auch junge Menschen, über, um gar nicht erst beispielsweise durch das Agentengesetz in irgendwelche Schwierigkeiten mit dem Staat zu geraten.
Würden Sie sagen,
und das Internet bietet dann natürlich ganz andere Möglichkeiten der Selbstorganisation und der Kommunikation untereinander, sodass diese, ich sag mal, ein bisschen starre Hülle der Nichtregierungsorganisation eher, würde ich sagen, eine Organisationsform von gestern als von heute ist.